Im heutigen Thomas Krenn Talk spreche ich mit Jonas Stehr aus dem Produktmanagement der Thomas Krenn AG über Open Source. Erstmal herzlich willkommen, Jonas.
Hallo Tobias, hi.
Wenn ich sage Produktmanagement bei der Thomas Krenn AG, dann ist das sehr weitläufig. Was genau machst du bei der Thomas Krenn?
Ja, ich bin im Produktmanagement für die Themen Proxmox und Ceph verantwortlich. Das heißt, ich kümmere mich um die Entwicklung der Produkte hinsichtlich Proxmox und Ceph bei der Thomas Krenn AG. Was heißt das konkret? Ich suche mir entsprechende Hardware raus, kombiniere die mit der perfekten Software, damit da ein Komplettpaket entsteht, was den Kunden von vorne bis hinten, von A bis Z zufriedenstellt. Wir bieten dann auch Vorinstallationen und andere Services rundherum um dieses Paket an. Und ja, das ist so meine Aufgabe.
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, was Open Source überhaupt bedeutet, aber wir wollen ja wirklich alle Leute abholen. Und deswegen beschreibt mal in so 2-3 Sätzen, was ist denn Open Source überhaupt?
Ja, also Open Source bedeutet eigentlich nur, dass der Source, ist ja der Quellcode, von einem Programm oder auch von einem Betriebssystem offen und frei verfügbar ist. Deswegen Open Source, offener Quellcode. Das bedeutet, Programme, aber auch Betriebssysteme können komplett von der ersten bis zur letzten Codezeile online eingesehen und modifiziert und angepasst werden. Und das bietet sehr viele Vorteile gegenüber Closed Source, wo das halt nicht der Fall ist. Closed Source nennt man dann Programme oder auch Betriebssysteme, die halt nicht den Quellcode öffentlich komplett einsehbar machen und somit schwer modifizierbar sind.
Wie hat sich denn die Nutzung von Open Source Software in den letzten Jahren entwickelt? Und vielleicht auch noch, welche weiteren Vorteile gibt es noch von Open Source?
Also ich kann natürlich immer nur aus meinem Standpunkt berichten. Ich bin jetzt seit 4-5 Jahren bei der Thomas Krenn AG und betreue da Proxmox Ceph. Und wir merken definitiv einen Trend Richtung Open Source, in diesem Fall Thema Proxmox VE. Unter anderem halt wegen dieser Anpassbarkeit, aber auch geringeren Anschaffungskosten, aber auch der Möglichkeit, überhaupt diese Software erstmal kostenfrei testen zu können. Das macht für viele schon sehr viel aus, weil man einfach mal was ausprobieren kann, ohne Verpflichtungen. Und wir kennen definitiv einen Trend zu mehr Open-Source-Produkten und auch der generelle Markt, glaube ich, hat das sehr gut. Man sieht es im Thema Cloud, aber auch im Thema Containerisierung. Also Kubernetes ist ja für viele so ein Trendbegriff und Hype-Buzzword. Das ist ja auch auf Open-Source-Basis. Genauso wie die ganzen Möglichkeiten der Automatisierung, wie zum Beispiel mit Ansible oder Terraform. Das sind im Bereich der Multi-Private-Cloud-Umgebungen sehr, sehr große, bekannte Projekte. Und ja, auch mit dem Thema Storage sind wir halt mit Ceph auch Open-Source unterwegs, aber auch mit ZFS. Und ja, also da haben wir genug zu tun.
Wenn sich jetzt ein Unternehmen dafür entscheidet, mit Open-Source-Technologie zu arbeiten, welchen Einfluss hat das einerseits auf die Innovation des Unternehmens, aber auch auf die Agilität?
Ja, wie schon gesagt, durch den offenen Quellcode hat man halt im Prinzip alle Möglichkeiten offen, mit der Anwendung zu arbeiten. Je nachdem, was es für Lizenz gibt, es gibt auch Lizenzmodelle im Open-Source-Bereich, typischerweise darf der Quellcode dann angepasst, weiterverwendet werden. Meistens dann, wenn man ihn unter derselben Lizenz dann wieder veröffentlicht. Also man geht dann nicht her, nimmt sich was, beansprucht das für sich und gibt es dann nicht wieder an die Community zurück. Das ist oft nicht der Fall. Also macht man in der Regel genauso. Und das bietet halt sehr viele Möglichkeiten, weil halt ein Unternehmen sich ein Konstrukt aus sehr vielen verschiedenen Open-Source-Komponenten zusammenbauen kann, sofern es das Know-how hat. Und dann die Dinge alle ineinander übergreifen. Also ich kann mir einen Hypervisor mit Proxmox VE anschaffen, dort Ceph drauf betreiben, habe ich schon mal 2 Open-Source-Komponenten. Dann habe ich davor noch eine OpenSense-Firewall, die das Firewalling und das Routing macht. Und das kann ich dann verheiraten mit einem IP-Management wie Netbox zum Beispiel. Und ja, das kann man nahezu unendlich weiter stricken. Und ja, für die Firmen, die halt da Personal haben oder welches aufbauen, ist das halt super, um da auch auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben, innovativ zu sein und sich an den großen Firmen wie Google, Netflix, Amazon, die benutzen auch sehr, sehr viel Open-Source-Software, sich zu orientieren und zu professionalisieren.
Weißt du, welche Software die Großen zum Beispiel nutzen?
Ja, also Ceph zum Beispiel ist ja jetzt nicht irgendwie sowas was Unbekanntes, das gibt's ja schon einige Jahre und wird auch in Beispiel beim CERN in der Schweiz eingesetzt. Die haben da, glaube ich, ein 40 Petabyte Cluster mit Ceph. Also da weiß man dann schon, dass das auch nicht nur ein mittelständisches Unternehmen mit 3 Servern einsetzt, sondern eher die, die ganz, ganz große Farmen haben und viele Daten speichern müssen, weil halt zum Beispiel beim Thema Ceph einfach die Skalierung absolut genial ist.
Jetzt ist schon öfters das Wort Community gefallen. Ja. Vielleicht kannst du darauf nochmal ein bisschen eingehen. Also inwiefern fördert Open Source hier nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch den Wissensaustausch, den Wissenstransfer in der Weiterentwicklung?
Ja, das merkt man vor allem dann, wenn man selber Anpassungen macht oder auf Fehler stößt oder ja Fragen zu einem Problem hat. Das ist von der Kommunikation her ganz anders, dieses Gefühl bei Open Source. Auch auf Messen, auf Veranstaltungen merkt man diesen Open Source, diesen Community Spirit, weil das Produkt oder die Produkte, die wie sich welches auch immer jetzt sind, die sind frei verfügbar. Man kann die anschauen, man kann sie modifizieren, man kann sie verändern. Aber das bedeutet auch, dass man halt Fehler finden kann, Fehler selber ausbessern kann oder zumindest, wenn ich ein Problem habe, die Frage an die Community stellen kann. Und das ist jetzt nicht irgendwie so wie bei einer Firma, dass da vielleicht 30 Leute sind, wenn es ein kleineres Softwareprodukt ist, sondern man spricht im Prinzip ja die komplette Community, das sind ja Millionen von Leute, an. Klar hat dann nicht jeder das Know-how, auch diesen Fehler dann zu fixen, aber man merkt das ja schnell. Also auch selber habe ich schon Bug-Reports für bestimmte Probleme eröffnet und da kriegt man sehr schnell Rückmeldung, weil man halt einfach weiß, ich muss das jetzt hier adressieren, ich muss diese Informationen reinbringen und dadurch, dass man halt da so kommuniziert und auch ohne irgendwelche, ja, dass ich irgendwo erstmal in einer Hotline lande oder auf einer Firma irgendwie durch muss oder dass ich vielleicht gar nicht irgendwie schaffe zu finden, wie ich eine Frage öffne, ist das in der Regel bei Open Source Projekten so, man geht auf das GitHub-Projekt, das ist das Projekt, wo der Quellcode in der Regel ist, und kann dort ein Issue eröffnen. Und dadurch wird natürlich die Community auch gestärkt, weil man miteinander viel redet, viel schreibt. Dann gibt es natürlich noch das Thema der Mailinglists, wo auch ähnlich wie bei so GitHub-Issues halt auch über Probleme und Fragen diskutiert und geantwortet wird. Ja, und allein durch das Finden von Fehlern unterstützt man ja schon das Community-Projekt, indem man es besser macht. Weil wenn ich einen Fehler finde und ich den melde, dann gebe ich jemanden oder wenn ich selber kann, mir die Chance, dass ich diesen dann auch selber oder jemand anders lösen kann, was dann wiederum die Fehlerrate des Produkts natürlich runterbringt und stabiler macht. Und das ist halt ein Riesenvorteil, weil für so ein Fehler-Debugging brauche ich den Quellcode in der Regel. Ich habe einen Kollegen, den Werner Fischer, der hat auch schon einige Bugs gefunden und mit anderen Entwicklern dann auch eine Lösung gefunden. Und das ist halt bei anderen Produkten, die ja Closed Source sind, durchaus schwieriger. Da muss man erstmal die richtigen Leute erreichen und ja. Man kann selber gar nicht in die Analyse gehen. Und so ist das immer ein Geben und Nehmen. Selbst wenn ich jetzt nicht ein Entwickler bin für im Linux-Bereich oder Open-Source-Bereich, kann ich durch mein Erstellen der Fehler-Reports was Wertvolles beitragen.
Welche Rolle spielt Open-Source-Software bei der Vermeidung von Vendor-Login und auch bei der Sicherstellung der Interoperabilität?
Ja, Vendor-Login ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Bedeutet ja im Prinzip, dass ich auf einen Hersteller fixiert bin, gebunden bin und dass ich von dem mehr oder weniger nicht weg kann, weil es Abhängigkeiten gibt, die ich nicht auflösen kann. Und das wird halt bei Open-Source-Projekten eigentlich unterbunden, dadurch, dass der Quellcode offen ist. Es geht immer um den Open-Source-offenen Quellcode. Hat jeder die Möglichkeit, dieses Projekt, wenn es wirklich mal angenommen, es gibt ein Projekt, ich habe das 10 Jahre lang im Einsatz und plötzlich entscheidet sich die Firma, die das Projekt betreut, ich entwickle das nicht mehr weiter. Dann kann jede beliebige andere Firma hergehen und dieses Projekt übernehmen und dann ab diesem übernommenen Zustand weiterentwickeln. Das heißt, selbst wenn ja ein Projekt dann temporär keine Betreuung mehr hat, findet man dann immer jemanden oder gibt es eine Firma, die das dann weiter betreut. Aktuelles Beispiel ist die SUSE, die hat jetzt das Red Hat Enterprise Linux geforkt. Also nennt man das, also Forking ist das Übernehmen von Projekten in einen eigenen Codestamm auf GitHub zum Beispiel. Und das ist halt schon ein großes Ding, wenn eine Firma wie SUSE Red Hat Enterprise Linux forkt, damit sie halt sozusagen den CentOS-Nachfolger irgendwie der Community doch wieder bereitstellen, was ja bei vielen Red Hat-Usern ja jetzt ein bisschen schlecht angekommen ist, dieses Einstellen. Und ja, dadurch gibt es kein Vendor-Login, weil die Software an sich frei ist und ja, da kann keiner hergehen und sagen, jetzt ist Schluss. Dadurch, dass es gefühlt jedem irgendwie gehört, jeder es besitzen, jeder es verändern kann, gibt es keinen, der da die Oberhand an sich hat. Ja, ja, ich kann natürlich auch wechseln. Also Vendor-Login bedeutet ja auch, dass ich nicht nur das, was ich habe, dass ich schaue, dass ich da nicht irgendwie auf jemanden fixiert bin, sondern unter Open Source ist es halt auch vom Vorteil, dass ich jetzt, selbst wenn ich dann wechseln möchte, mir keine Grenzen gesetzt sind. Das wäre dann der zweite Punkt, dass ich einfach wechseln kann, dass ich mal das Betriebssystem wechsle, weil das, ja, Linux hat in der Regel halt, also Linux ist ja der Kernel, also die Treiberschicht, die mit der Hardware kommuniziert. Und ob ich das jetzt dann aufgrund von einer Einstellung von einem Projekt, kann ich das auch wechseln auf ein anderes, und ohne dass ich große Probleme haben werde. Das wäre dann eher der zweite Punkt. Und ja, das macht natürlich dann auch sehr vieles einfacher und risikoarmer, weil ich alle Möglichkeiten offen habe. Mhm.
Wie können denn Unternehmen von der aktiven Teilnahme an Open-Source-Projekten profitieren und auch ihre eigene Softwareentwicklung vorantreiben?
Ja, hatten wir teilweise ein bisschen schon mit der, ja, profitieren dadurch, dass man halt Fehler melden kann. Dadurch kriegt man schneller Lösungen und das Projekt, also das Upstream-Projekt, das Haupt-Open-Source-Projekt sozusagen, kriegt dann auch ein besseres Produkt. Aber auch bezüglich Entwicklung, der eigenen Entwicklung, kann man halt hergehen und sagen, ich nehme die besten Open-Source-Komponenten, und man muss wirklich sagen, alles, was da so am Markt ist, also ganz, ganz viele Softwareprodukte sind da wirklich Open-Source, vor allem in der Entwicklung. Und wenn ich die entsprechend verwende, miteinander kombiniere, und das klingt immer so banal, das Kombinieren, in Wahrheit ist es halt so, wenn ich Closed Source wäre, werden mir da so viele Steine in den Weg gelegt, Software miteinander zu verknüpfen, weil ich immer über den offiziellen Hersteller gehen muss, der vielleicht dann ein Plugin entwickeln muss oder der muss eine Konnektivität entwickeln. Und ja, das macht alles mega schwierig. Bei einem Open-Source-Projekt gehe ich her, ich schaue mir den Quellcode an, ich kann das Programm, wenn ich möchte, sogar so modifizieren, dass es vielleicht sogar schon ein bisschen was anderes macht, für das es eigentlich gar nicht vorgesehen war. Aber es ist genau das, was ich brauche. Und indem halt eine Firma mit guten Entwicklern entsprechend weiß, wie es Open-Source-Projekte miteinander kombiniert, kann man eigentlich wahnsinnig coole Umgebungen schaffen. Und das bringt natürlich die eigene Entwicklung auch weiter, weil man nicht irgendwie gebunden ist an Software, die starr und ja, unveränderbar ist.
Bei allen genannten Vorteilen birgt für mich zumindest Open-Source auch das Risiko zumindest, dass es unsicherer ist, dadurch, dass der Quellcode eben für alle einsehbar und auch veränderbar ist. Wie kann man sich hier wappnen? Also würdest du sagen, gewisse Sicherheitsaspekte müssen unbedingt beachtet werden?
Ja, also als per se unsicherer, nur weil es Open Source ist, würde ich tatsächlich nicht behaupten, aber es wäre auch gelogen, wenn man sagen würde, es ist deswegen alles sicher und es gibt keine Schwierigkeiten. Klar muss auch ein Server, der auf Open Source Basis Produkte verwendet, also sei das heißt jetzt in Linux oder auch die Anwendungen darauf, PHP ist ja auch typischerweise auf jedem Webserver drauf, muss natürlich auch gewartet und Sicherheitsupdates eingespielt werden. Der offene Quellcode erleichtert natürlich schon auch, dass man Fehler und somit auch Sicherheitslücken findet. Dadurch, dass die Community aber so groß ist, findet die nicht nur der sie dann vielleicht für was Böses verwendet, sondern auch die das dann auch reparieren wollen. Aber klar, wenn dann eine Sicherheitslücke gefunden wird, da gibt es dann Online-Möglichkeit, diese zu melden. Das nennt man dann CVE-Report. Das ist, weil es halt kritische Sicherheitslücke gibt. Da steht dann auch genau drin, wie man diese ausnutzen kann und wie man sie aber auch reparieren bzw. fixen kann. Und da ist halt der große Vorteil, wohingegen ich bei Closed-Source-Software oft da sehr, sehr lange warten muss, bis ich das Update bekomme, kriege ich halt bei dem Linux oft am gleichen Tag oder sogar in der gleichen Woche schon einen Sicherheitspatch. Allerdings muss halt den der Admin auch einspielen. Also wenn ich ein Admin-Team habe, das da nicht auf die Patches und die Sicherheitsupdates achtet, oder diese nicht automatisch installiert, dann ja, hat man natürlich schon auch Möglichkeiten, auch einen Open-Source Linux-Server, also einen Linux-Server entsprechend ja, auszunutzen und eine Sicherheitslücke zu verwenden. Mhm. Aber das hat man bei jedem System, wo man nicht Sicherheitsupdates einspielt. Mhm. Genau.
Wie beeinflusst die Verfügbarkeit von Open-Source-Software die Kostenstrukturen und auch das Budget von Unternehmen im Vergleich vielleicht auch zu proprietären Lösungen? Ja.
Ganz viele Kunden bei uns, ich muss wieder am Proxmox4e-Beispiel erklären, die brauchen ein bestimmtes Feature-Set. Also die sagen, ich brauche Basisvirtualisierung mit Storage, Hochverfügbarkeit. Und ganz viele kommen halt von der VMware-Welt, ist in gewisser Weise Closed Source. Und ja, viele wollen halt diese hohen Preise nicht mehr zahlen und gehen dann halt den Weg und sagen, ich probiere jetzt mal was aus. Ja, das ist sogar erstmal kostenlos. Proxmox VE kostet erstmal nichts. Wenn man die Proxmox VE-Entwickler unterstützen möchte, kann man das mit Subscriptions machen und dort dann auch Support bekommen und Enterprise-Pakete. Aber dadurch, dass allein schon das Testen, nicht nur das Testen, eigentlich sogar der komplette weitere Betrieb könnte sogar kostenlos erstmal genutzt werden. Damit kann ich halt mir auch Software oder Projekte erstmal umsetzen in einer Testing-Phase, ohne dass ich Stress habe, ohne dass ich Kosten habe. Also es kann jeder kann jetzt auf proxmox.com gehen und sich das Proxmox VE 8.0 ISO runterladen und loslegen. Und das ist für viele halt auch der Grund genug oder Grund genug, das auch zu machen. Und dann wird halt auch gemerkt, ah, das ist ja gar nicht so schlecht. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber viele haben einfach noch nicht Berührungspunkte gehabt mit Open-Source-Projekten. Wir haben sehr viele Kunden, die ganz wenig Linux-Erfahrung haben, aber dann trotzdem halt aufgrund der Kosten sich trauen, mal in Proxmox VE zum Beispiel reinzuschnuppern. Und da kann man halt schon mal mit Lizenzen locker 20.000 bis 30.000 Euro sparen bei einem Projekt. Und das ist auch der Grund, warum wir da in diesem Bereich viele Projekte gewinnen und Unternehmen da halt sehr viele Kosten sparen können. Und dazu kommen halt noch die ganzen anderen Vorteile, die wir heute schon besprochen hatten, mit der Anpassbarkeit und so weiter, ist es auf jeden Fall eine super Möglichkeit für Unternehmen, innovativ, aber kostenarm zu wachsen und sich technisch vorzubringen. Ja.
Nochmal eine weitergehende Frage zu deinen Ausführungen. Was glaubst du, sind die Gründe für vielleicht Berührungsängste, die Unternehmen gegenüber Open Source haben?
Auch wir in der Firma haben halt so, es gibt halt bei uns Menschen, die halt mit Open-Source-Produkten arbeiten oder die Linux sehr viel Know-how haben oder gerade erst damit anfangen auch. Und wenn man das aber einmal so verinnerlicht hat, dann hat man das richtig gut drauf und es ist nicht so schwer, wie es am Anfang aussieht. Und das könnte durchaus sein, aber mittlerweile muss man auch sagen, gibt es sehr, sehr viele Open-Source-Projekte, die auch entsprechende User-Interfaces bieten, auch Proxmox VE zum Beispiel. Das sollte jeder ausgebildete Administrator ohne Probleme installieren können, selbst wenn er keine Linux-Erfahrung hat. Und falls er doch Hilfe braucht, dann kann er bei uns zum Beispiel auch eine vorinstallierte Proxmox Ceph-Lösung kaufen, mit unserer Proxmox Ceph HCI All-in VMI-Lösung zum Beispiel. Und der Kunde kriegt bei uns halt auch Einweisungen, wo wir dann so Sachen thematisieren wie Upgrades, wie bediene ich das System, was ist wichtig im Ceph, alles, was man so wissen muss. Und das reicht eigentlich für die Kunden locker aus. Das sind 4 bis 5 Stunden Maximum an Einweisung. Und ja, da kann man auch einem Linux-Neuling durchaus das Proxmox VE in die Hand drücken. Bei anderen Projekten kann das durchaus sein. Also die Komplexität kann da natürlich auch bis ins Unendliche steigern. Vor allem, wenn es dann um so Verschachtelungen oder Ineinandergreifen von verschiedenen Open-Source-Projekten geht, da brauche ich schon Leute, die auch in gewisser Art und Weise Entwicklungs- oder DevOps-Erfahrung haben. Genau, aber wer das hat, das Personal, oder es ausbildet, der hat alle Möglichkeiten offen.
Ich gebe das mal direkt als Einladung an euch weiter. Nicht nur, wenn ihr Kaufabsichten zum Beispiel für eine vorinstallierte Lösung habt, sondern wenn ihr auch Fragen habt an den Jonas, dann kontaktiert ihn gerne über die hier eingeblendeten Kontaktdaten. Und ich würde gerne von dir noch wissen, ob es Erfolgsbeispiele gibt von Unternehmen, die mit Open-Source-Software gearbeitet haben und sich dadurch wirklich Wettbewerbsvorteile verschafft haben.
Ja, also Beispiele gibt es wahrscheinlich genügend. Ich habe vorhin schon mal das CERN erwähnt. Das hat nicht grundlos ein 40 Petabyte-Cluster mit Ceph. Das kann man halt schwer mit anderen Lösungen umsetzen. Ist natürlich das Vorzeigeprojekt schlechthin für Ceph. Aber auch ganz viele Firmen, die halt im Prinzip Storage brauchen mit maximaler Skalierung, greifen halt auf das Thema Ceph zurück. Und man kann halt sehr klein beginnen und maximal wachsen. Ansonsten muss man sich eigentlich nur die großen Firmen anschauen. Sei es jetzt eine Microsoft, eine AWS oder, weiß gar nicht, was haben wir denn noch? Das reicht eigentlich schon. Netflix auch. Die benutzen alle Open Source Komponenten und Projekte eben wegen dieser Anpassbarkeit. Die brauchen das, weil sonst können sie nicht mit ihrer Software, mit ihrem Projekt, mit ihrem Produkt konkurrenzfähig bleiben. Am Beispiel Microsoft sieht man es eigentlich am besten. Die haben mittlerweile so ein Engagement im Bereich Linux, obwohl sie selber Microsoft sind. Also ist irgendwie verwirrend, aber ist so. Die haben angefangen mit dem Windows Subsystem für Linux, dass man eine Linux-Konsole in Windows haben kann. Jetzt mit Windows 11 kann man, glaube ich, Android-Apps starten unter Windows. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, falls ich mich irre, bitte das hier einblenden, sind die mittlerweile sogar Mitglied in der Linux Foundation. Und da weiß man dann halt, okay, wenn eine Microsoft, ja, was eigentlich immer so ein bisschen Konkurrenzgedanke war, was eigentlich nicht sein muss, weil es hat jeder irgendwie beides meistens. Es ist sehr selten, dass eine Firma nur Linux hat oder nur Windows. Da gibt es immer Bereiche, wo man beides hat. Aber da sieht man es halt am besten, wenn eine Microsoft in der Linux Foundation Mitglied ist und selber so viel auf Linux setzt, sei es jetzt in der Azure Cloud oder im Windows-Betriebssystem, dann weiß man, dass Linux und Open Source hier eine sehr, sehr große Relevanz hat und für Erfolg sorgt. Ja.
Zu guter Letzt noch die Frage, ob es aktuell Entwicklungen oder auch Trends in der Open-Source-Welt gibt, wo du sagst, hey, die sind besonders spannend und davon können Unternehmen auch profitieren.
Ja, also ich persönlich schaue mir momentan im Bereich Proxmox VE, also Virtualisierung, aber auch Ceph, ein paar Produkte an. Das sind für viele vielleicht schon natürlich etwas älter, aber manche Themen kommen bei Firmen manchmal auch erst später an. Ich schaue mir momentan das Thema Ansible an mit Automatisierung. Das ist bei vielen schon gang und gäbe. Aber was ich sehr spannend finde, noch viel spannender als Ansible, ist das Projekt Terraform von der HashiCorp. Und zwar bietet das die Möglichkeit, dass man im Prinzip eine Vorlage baut für eine virtuelle Maschine, wie die auszusehen hat, so und so viel Cores, so und so viele Arbeitsspeicher, diese Netzwerkkarten, diese IP-Adressen, dieses CD-Image und so weiter. Alles kann man da einstellen. Und die Vorlage, die kann aber nicht nur für einen Hypervisor als Vorlage dienen, sondern für beliebig viele. Das heißt, ich kann mir eine Umgebung von sehr verschiedenen Hypervisern aufbauen. Also eine Private Cloud aus, keine Ahnung, ich habe einen VMware-Knoten, ich habe einen Proxmox-Knoten, ich habe einen, Microsoft S2D. Ich kann dann als Ziel für diese VM, die ich erstellen möchte, irgendeine Hypervisor angeben und er zieht die dann dort hoch und fährt sie hoch und passt sie an. Und das macht natürlich so ein Betrieb von einer Virtualisierungslösung bzw. einer Private Cloud sehr einfach und auch anpassbar. Ich kann von einem Tag auf den anderen einen Hypervisor switchen, weil ich meine VMs von heute auf Proxmox hochziehe und morgen auf Xen zum Beispiel. Und das ist halt sehr cool und das ist auch, man merkt, das ist schon auch ein Trendthema, Terraform. Und Terraform Provider und auch unter Proxmox.de gibt es da Möglichkeiten und da werde ich mich die nächste Zeit vermehrt drum kümmern und bin da schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Ja, vielen Dank, Jonas. Ich möchte euch ebenfalls noch einladen, mal in unsere Aufzeichnungen der Thomas Krenn Webinare zu schauen. Wir haben nämlich eine gesamte Webinarreihe zum Thema Proxmox VE, wo der Jonas auch mit am Start war, aufgezeichnet. Insgesamt 4 Folgen. Also gerne mal hier runter in die Liste schauen zu unseren Webinaren. An der Stelle darf ich sagen nochmal danke, Jonas.
Gerne.
Und euch danke fürs Zuschauen. Servus.
Ciao.